Wir haben letzte Woche gestartet mit Ich schenke euch Frieden und so mancher hat sich zurückgemeldet. Es scheint ein Thema zu sein, das irgendwie gesessen hat, wo Gott bei dem einen oder anderen den Finger reingelegt hat und gesagt hat, ja, das war für dich. So, vielen, vielen Dank für alle, die nicht da waren. Es ging um Ich schenke uns oder Ich schenke euch Frieden und wir haben angeschaut, warum haben wir eigentlich dieses Bedürfnis in uns, diese Sehnsucht, dass es friedlich ist. Wir haben angeschaut, ganz am Anfang unserer Existenz, als Gott das Universum gemacht hat, da war es friedlich. Ja, im Paradies, da war alles im perfekten Einklang, Gott und Mensch, Mensch und Schöpfung, alle miteinander, das war richtig, richtig gut. Und es ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, von Konflikt. So, ich habe ein Meme gesehen diese Woche, dass die Deutschen schon ihr Handtuch auf Grönland geworfen hat, damit es da definitiv keine Konflikte gibt. So, weiß nicht, ob das funktioniert und ob es wirklich jemand gemacht hat, wahrscheinlich nicht. Und wir haben angeschaut, dass wenn die Bibel über Frieden redet, dass sie im Hebräischen das Wort Shalom benutzen, wo es vielmehr darum geht, ein umfängliches Wohlsein, da wo es uns richtig gut geht, an Körper, Seele und Leib, wo Beziehungen auf allen Ebenen gut sind. Und dass es einmal wieder so sein wird und dass wir in dieser Zwischenzeit jetzt merken, da fehlt etwas, da ist etwas verloren gegangen. Dieser Frieden, der ist nicht da. Und Jesus Christus kommt in dieses Chaos dieser Menschheitsgeschichte rein und er bietet es uns an. Und das haben wir uns ein bisschen angeguckt. Gottes Geschenk, das er uns gemacht hat. Wir haben Folgendes gelesen gehabt. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. So, wenn du kommst mit deinem Unfrieden, mit dem, wo es dich rumtreibt und dich Gott zuwendest, dann beginnt er etwas Neues. Wir merken alle, und wer schon länger dabei ist, weiß, nur weil wir unser Leben Jesus anvertrauen oder weil wir in die Kirche rennen oder unsere Bibel lesen oder beten, wird nicht alles besser, oder? Das ist immer, es gibt so manche Prediger, die verkaufen das. Und das, ja, ich höre das auch so gern, weißt du? Du musst nur richtig beten. Du musst nur richtig glauben, du musst nur genügend spenden und dann wird alles gut. Aber wir wissen, das ist nicht so und das hat Gott eigentlich auch nie versprochen. Aber er hat uns versprochen, hey, komm zu mir und mitten in dem Alten, mitten in dem, was jetzt ist, fange ich eine neue Schöpfung an. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir haben angeschaut, wenn dieser Friede Gottes in unser Leben kommt, wenn wir das annehmen wie ein Geschenk, dann fängt an, sich etwas zu verändern. Auch wenn vielleicht nicht alle Umstände gleich neu sind. Wir haben uns angeschaut, das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Es ist ein großartiges Geschenk, das Gott uns macht. Und wenn wir über Frieden nachdenken, dann darf das unser Punkt sein, an dem wir starten. Es ist eben nicht, wie ihr vielleicht so manches Mal Emil und Samu dann erzählen werden, jetzt halt doch Frieden. Vertrag dich mit deinen Geschwistern. Ja, kennt ihr so Sprüche? Gab es bei euch zu Hause auch. Jetzt ist endlich mal Ruhe und ihr vertragt euch. Jetzt geh hin, gib ihm die Hand und dann ist Friede. Kennt ihr sowas? Ja? Oder wir gucken über einen großen Teich und denken, ja, wir würden sowas nie machen. Wie kann man nur so mit den Säbeln rasseln? Ja, zum Glück sind wir in Geschichte vergesslich. So. Und wenn wir zu Gott kommen, dann ist es eben nicht der erhobene Zeigefinger, der sagt, ach ihr Menschlein, jetzt macht doch endlich Friede, habt doch endlich Friede, sondern es ist ein liebender Vater, der sagt, ich habe alles getan, damit du Frieden haben kannst, in dem Alten, trotz der Umstände, in deinem Herzen. Ich zahle den Preis, es ist ein Geschenk. Und das wollen wir ein bisschen weiter heute entfalten, wie wir als diese Beschenkte leben und wie wir das in unserem Alltag auch fruchtbar machen, in unseren Beziehungen zum Nächsten hin das Leben können, als Beschenkte leben. Weil wenn wir dieses Geschenk bekommen haben, wenn es in unserem Leben anfängt, sich auszubreiten, dann werden wir automatisch Botschafter des Friedens. Und das ist der Titel der Predigt heute. Wenn du mitschreibst, das darfst du oben hinschreiben. Ihr seid Botschafter des Friedens. Gottes Idee ist, dass du nicht dieses Geschenk nimmst, ja, wie so ein Kind, wie sagen wir vielleicht bald so, ja, und sich in die Ecke verzieht und ganz alleine spielt und es darf niemand mitspielen und es ist deins. Sondern dass es dich von innen heraus Stück für Stück verändert und dass da, wo du bist, Gottes Friede mit hineingetragen wird. Dass in den Beziehungen, in denen du steckst, weil etwas in dir lebt und dich verändert, es automatisch auch prägt. Und dass du als ein Beschenkter auch andere dazu einlädst, sich beschenken zu lassen. So manchen Menschen kann man nicht helfen, gell? Das wissen wir alle. Manchmal haben wir nicht die Möglichkeiten, manchmal sieht das nicht, wie auch immer. Aber wir können immer einladen und sagen, hey, ich habe Friede gefunden. Bei Gott, da ist jemand, der hat mein Chaos gesehen, der hat meine Not gesehen und er schenkt mir Frieden. Thema letzte Woche. Und du darfst selber auch dahin gehen. Und nochmal so ein bisschen zur Wiederholung, vielleicht da, wo Gottes Friede reinkommt in unser Leben, in unser Herz, in die Themen unseres Lebens, da glaube ich, sind wir automatisch Stück für Stück gelassener, fokussierter, klarer, liebevoller, ruhiger, sorgenfreier. Weil wenn ich weiß, dass dieser Gott alles bezahlt hat, dass dieser Gott mich wirklich liebt, mich wirklich sieht, mich ernst nimmt in dem, wer ich bin und welche Nöte und Sorgen und sonst was ich habe und ich es ihm geben kann und er sich drum kümmert, ja, dann kann ich Urlaub machen, oder? Wenn ich weiß, dass ich mit meiner Sorge bei Gott an der richtigen Adresse bin, er das sieht und hört und mir seinen Frieden gibt und sagt, Arno, ich kümmere mich darum. Ich bin in Kontrolle. Ich habe alles in der Hand. Ja, dann kann ich lernen, Stück für Stück loszulassen. Und ich wünschte, es wäre ein Gebet und es ist rum. Und ihr wisst, es ist oft nicht so. Und oft ist es ein Kampf. Und ich muss immer wieder hingehen. Und ich habe es euch letzte Woche ein bisschen auch Einblick gegeben, dass ich das selber wieder buchstabieren lerne, gerade in meinem Leben, immer wieder zurückzugehen und zu sagen, Gott, ich habe es schon wieder mitgenommen. Ich brauche deinen Frieden. Ich habe keine Lösung. Ich habe auch keine Ahnung, wie es noch gut werden soll. Ich sehe keine Lösung, ich sehe keine Möglichkeiten, aber ich weiß, mein Gott ist da und er hat mir versprochen, ich schenke dir Frieden und ich darf erleben, wie ich fokussierter werden kann, wie ich freier werden kann. Nicht, weil ich mich anstrenge, sondern weil Gottes Friede das in mir bewirkt. Und vielleicht kennst du die nächsten Verse, die Apostel Paulus, der den Christen in Philippi schreibt, im Kapitel 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. So einfach gesagt, gell? Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm und dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir kriegen das nicht durch die richtige Art zu meditieren, nicht durch genügend Stempel für Gottesdienstbesuche, sondern indem wir mit Christus verbunden sind. Da, wo wir zu ihm gehen, und uns abladen, ja, mit all unseren Sachen, mit Bitten, Flehen und Dankbarkeit, da kommt dieser Friede. Und wenn du länger dabei bist, wenn du Jesus Christus kennst und folgst, dann kennst du vielleicht diese Momente, die ein bisschen surreal wirken, oder? Du kommst mit deiner Sorge zu Gott, du betest, du gibst es ihm, hoffentlich mit ein bisschen Dankbarkeit, mit ganz viel Flehen und Bitten und auf einmal ist ein Friede da, obwohl sich nichts geändert hat. Und du merkst, wie du innerlich ruhig wirst und denkst, ha, Gott, wo kommt das jetzt her? Es hat sich nichts geändert, mein Chef hat mir keine Vertragsverlängerung gegeben, ich habe keine Gehaltserhöhung gekriegt, mein Partner hat sich nicht entschuldigt, meine Kinder sind nicht wieder ordentlich in der Spur. Es ist nichts passiert, aber in mir ist was passiert. Und wenn ich aus diesem Gebet wieder zurückgehe, merke ich, ich kann anders, gelassener, angstfreier, sorgenfreier agieren. Und damit hat es automatisch schon einen Einfluss in unseren Alltag. Wenn ich merke, ich kann in Frieden leben, in mir, mit mir, weil ich weiß, ich habe es bei Gott abgegeben und er hat mir seinen Frieden gegeben, dann werde ich Botschafter in meinem Alltag für diesen Frieden. Und das ist Gottes Idee, dass wir konstant empfangen, dass wir immer und immer wieder zu ihm kommen mit den Dingen, die uns ja da bedrücken vielleicht und dass wir dann aber auch weiterschenken und einladen. Paulus, er schreibt es den Christen in Korinth in seinem Brief, ein bisschen längerer Absatz, aber ich möchte ihn uns trotzdem lesen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Gott hat alles geregelt und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jetzt musst du dir vorstellen, das hat so ein richtig energischer Typ geschrieben. So, wenn du vielleicht ein bisschen mal in der Bibel geblättert hast und über die Geschichten von Apostel Paulus gestolpert bist, das war ein Typ on fire. Der hatte einfach Strom auf der Leitung. Das war so ein Hochenergietyp. Ich weiß nicht, ob der wusste, was eine Couch ist damals, aber er wäre definitiv nicht drauf gesessen. So. Ja, das war einer, der war immer in Bewegung und er war tiefgläubig. Ihm war das richtig wichtig, mit Gott unterwegs zu sein und das richtig zu machen. Und als die ersten Jesus-Nachfolger aufgetreten sind, ja, und mit ihm unterwegs waren, da war er skeptisch. Dann ist Jesus, ja, Ostern, Karfreitag gestorben, Ostersonntag von den Toten wieder auferstanden. Und seine Schüler haben das verkündet. Und Paulus hatte so einen Hals. Der war richtig, der hat nicht gebruddelt, ja, der war richtig stinkig. Er hat sich Vollmachten geholt, er hat Christen eingesperrt, er hat sie verfolgt, er hat Steinigungen organisiert. Er war so richtig auf dem Trip, Gott, das kann nicht sein. Wir wollen dich ehren, das ist Blasphemie, was sie treiben, das ist alles Lüge, das kann nicht sein. Wir warten auf den richtigen Messias, wir müssen die ausrotten. Und er war richtig on fire. Und dann begegnet ihm Gott auf ganz wundersame Weise. Jesus wird ihm vor Augen geführt und er findet einen neuen Frieden. Er erkennt, dass es keine Lüge ist. Er erkennt, dass es wahr ist, was diese Nachfolger erzählen. Und es dreht sein Leben 180 Grad um. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Und mit der gleichen Leidenschaft, wie er vorher die ersten Gläubigen verfolgt hat, ist er jetzt dabei, als ein Botschafter der Versöhnungsbotschaft Gottes durch den ganzen Mittelmeerraum zu ziehen. Wir haben viele Briefe von ihm, Gemeinden wurden gegründet im ganzen Mittelmeerraum. Und er war so on fire, dass die erste Kirche, er war ja in Damaskus, die hatten ein bisschen Angst vor dem. Und die haben ihm das nicht abgekauft. So, da war dieser Typ, der so on fire war, sie zu verfolgen und auf einmal will er mit dabei sein. Und die waren so, nee, glaube ich nicht. Und Gott muss nochmal jemanden berufen und ihm sagen, doch, es ist wirklich so passiert, bitte erzählt es ihnen. Und der nimmt Paulus dann mit in die erste Kirche. Kennt ihr das? Manchmal brauchen wir einen Dritten, damit wir checken, ja, was Gott von uns will. Und er wird dieses Werkzeug, er wird dieser Botschafter und er lädt ein und sagt, hey, wenn du beschenkt worden bist mit diesem Frieden Gottes, dann komm mit auf die Mission und lass uns Menschen darauf hinweisen. Lass es da, wo wir aktiv sind, anders machen, wie vielleicht ja, es vorher war. Als Beschenkte dürfen wir beschenken. Es wird automatisch passieren. Das Lustige ist dir schon mal aufgefallen, wir haben im Deutschen kein so ein richtiges Wort für den, der schenkt. Also laut Duden gibt es offiziell das Wort Schenker. Ich weiß ja nicht, ich muss immer an Deutsche Bahn denken, wenn ich das lese. So, und dass sie das endlich mal aufhören sollen, unsere Züge pünktlich kommen. Aber wir haben im Deutschen liegt der Fokus auf dem Empfangenden. Ja, wir haben den Beschenkten, das ist ein übliches Wort, das wir benutzen. Wir haben jemanden beschenkt, der ist der Beschenkte. Aber der Gebende, der tritt irgendwie sprachlich zurück. Und deswegen diese schöne Formulierung, als Beschenkte beschenken. Wenn wir ins Griechische gucken für dieses Wort Gesandte, dann kommt es aus dem diplomatischen Sprachgebrauch. Ja, das war der kaiserliche oder der staatliche Legat, der mit Vollmachten ausgestattet war. Heute würden wir sagen, es ist ein Botschafter. Ein Botschafter von einem Staat, der unterwegs war. Und so sollen wir das machen. Und jetzt ergibt sich hier ein Konflikt in dem Text. Ich weiß nicht, ob er sich dir erschließt. Ich glaube, es ist schwierig, weil wir in einer Kultur leben, die das anders empfindet. Ich versuche euch mal mit reinzunehmen. Denn was Gott hier tut und was Paulus hier sagt, das widerspricht allen Erwartungen der Antike. Das ging gar nicht. Und ich glaube, es gibt genügend Kulturkreise in unserer Welt heute, wo das immer noch aufstoßen würde. Wenn Gott Gott ist, warum bittet er? Hast du das schon mal überlegt? Jetzt wir Männer, wir lieben alle die Römer. Ich hoffe, ihr Frauen könnt ein bisschen Geschichtsunterricht nochmal aufgreifen. Vielleicht bist du geschichtsinteressiert. Vielleicht bist du auch ein Mann und nicht geschichtsinteressiert. Wir lieben die Römer. Wenn du so ein Cäsar warst oder so ein antiker König, da gab es keine Gewaltenteilung und die Polizei darf nur machen, was der Gesetzgeber gesagt hat und was die Richter abgesegnet haben und wenn nicht, dann gibt es da irgendwie alle miteinander tanzen und am Ende gibt es ein Urteil oder so. Keine Ahnung, das gab es nicht. Wenn du König warst, wenn du Kaiser warst, wenn du Cäsar warst, du hast befohlen. Wenn du Frieden wolltest und du hattest genügend Armeen produziert, ja, dann bist du dahin, hast sie besiegt und dann gab es Frieden. Und wer keinen Frieden wollte, den gab es nicht mehr lange. Ganz einfach. Das war das Bild. Von oben runter. Und ich weiß, wir versuchen in unserer westlichen Welt alles sehr auf Augenhöhe gerade zu gestalten und ja, im Miteinander und kommunikativ zu lösen und so. Und das hat viele, viele gute Seiten. Aber ich glaube, deswegen ergibt sich hier manchmal dieser Konflikt nicht so ganz. Damals war es anders. Und wenn unser Gott doch ein Gott ist, der alles gemacht hat, der alle Macht hält. Wir haben letztes Mal angeguckt, ja, von Jesus kommt alles, durch ihn ist alles und er ist das Ziel von allem. Wenn er doch dieser Gott ist, warum gibt er sich damit ab, uns zu bitten? Wir kennen das aus der Kindererziehung. Wenn du dein Kind um etwas bittest, dann gibt es diese dumme Möglichkeit, dass es Nein sagt. Und dann stehst du da und dann kannst du überlegen, was du machst. Am besten bietest du zwei Optionen an, mit beiden bist du okay und eine ist vielleicht ein bisschen besser für dich und eine vielleicht fürs Kind. Aber unser Gott ist ein Gott, der eben nicht zwingt. Es wird einmal der Tag kommen, an dem er alles wieder in Ordnung bringen wird und alle rausschmeißt, die keinen Frieden wollten mit ihm. Als Konsequenz ihrer Entscheidung. Aber in dieser Zeit, in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, wird eine Facette von Gott sichtbar, die ich unendlich wohltuend finde. Er kommt nicht und drückt mir noch einen rein. Halt doch jetzt endlich Frieden, Arno. Du weißt doch, wie es gehen sollte. Und ich merke, ich kann es aber nicht. Oder ich kämpfe daran. Sondern er kommt und er bittet uns, obwohl er alles Recht hätte, uns zu zwingen. Wir sind seine Geschöpfe in seiner Schöpfung. Und da, wo wir streiten, da streiten wir mit anderen Geschöpfen seiner Schöpfung. Und er könnte anders auftreten. Aber er ist der Einladende, der uns einlädt. Es ist sprachlich, benutzt Paulus hier ein Passiv. Ja, denn Gott hat alles, er benutzt ein Passiv, das heißt, werdet versöhnt mit Gott. Gott hat alles getan. Da ist kein Streng dich an und dann können wir darüber reden, ob wir wieder Frieden haben. Sondern Gott hat alles getan. Werdet versöhnt mit Gott. Wir müssen es nur annehmen. Wir sind nicht eine Sache für ihn. Und so mancher kennt das vielleicht aus seinem Unternehmen, du bist nur eine Nummer in der Excel-Liste. Und wenn Stellen abgebaut werden, muss die Excel-Liste halt eine kleinere Nummer anzeigen, egal wie. Zum Glück gibt es in Deutschland Gewerkschaften und Sozialpläne und dann läuft es hoffentlich ein bisschen gnädiger ab wie in anderen Ländern. Aber für Gott sind wir keine Sache, wir sind keine Nummer in der Excel-Liste. Sondern Gott begegnet uns als Menschen in Würde. Fast so wie ein Elternteil, das sich hinkniet und das Kind um etwas bittet. Freundlich, mit der Option leben zu können, dass es Nein sagt und die Enttäuschung irgendwie anders loszuwerden. Und genau hier liegt der Konflikt, wenn du dich zurückversetzt, vor 2000 Jahren, als diese Worte geschrieben wurden, die Griechen fanden das lächerlich. Ich weiß nicht, ob du die griechischen Götter kennst, da bin ich nicht so gut dabei. Aber das waren keine, die gebeten haben, dass man doch bitte etwas für sie tun sollte. Das waren die, die Blitze geschmissen haben und stinkig waren, wenn man es nicht getan hat. Das waren die griechischen Götter. Und wenn du den Griechen erzählt hast, hey, Gott bittet dich, lass dich versöhnen. Was ist das für ein Schwächling? Der bittet mich? Was ist denn das für ein Gott? Nee, kein Bock. Ich fand die Szene so lustig, wenn du da warst beim Chosen Gottesdienst, als wir diese Folge geguckt haben und dieser Rückblick war, wo Jakob diesem Fremdling erklärt, was für einen Gott er hat und der nachher gegangen ist, du bist völlig bescheuert, der ist unsichtbar, der hat keinen Tempel, der sagt dir nicht, wo es hingeht, der sagt dir nicht genau, was er will. Was für Gott hast du? Für die Griechen war das unerhört. Und auch für die jüdische Frömmigkeit, Jesus war Jude, es ist dort entstanden, ein Gott, der nur bittet und nicht auch. Ja, ein Kommentar hat geschrieben, mit eisernem Besen Ordnung schafft, der die Bösen vernichtet und die Guten belohnt. Das ist kein Gott Israels. Wenn du die Ostergeschichte kennst, das war das Problem. Das war das am Ende, was Judas, der Verräter, aus Jesus rausholen wollte. Jetzt zeig doch mal, dass du die Macht hast. Jetzt schaff doch Ordnung, schmeiß die Römer raus. Wenn du doch Gott bist, der du behauptest zu sein, dann mach klar. Und sie waren alle irritiert, dass Gott einen anderen Weg gewählt hat. Dass er Mensch wird, dass er unser Leben lebt, ohne Schuld, ohne Fehler, dass er sich hinrichten lässt. Bis zum Ende haben sie geglaubt, ja, vielleicht kommen die Legionen, sie holen Jesus noch vom Kreuz und die Engel kämpfen die Römer raus. Und es wird wieder ein großartiges israelitisches Königreich wie unter König David und Salomo und Gold wird nichts wert sein, weil wir so viel haben. Davon haben sie geträumt. Manchmal träumen wir davon auch, oder? Dass Jesus kommt und unseren Politikern mal so richtig in den Hintern schmeißt, oder? Oder Politikern anderer Länder. Da sind wir immer schneller dabei. Aber wie cool wär's? Hey, ich bin jetzt Nachfolger von Jesus und mein Chef musste sich ihm jetzt beugen. Ah, oh, das wäre doch gut. Ja, zum Gott folge ich gern. Was muss ich machen? Viermal die Woche Vater unser beten? Kein Thema. Aber Gott kommt und er bittet uns. Er geht einen anderen Weg. Und lädt uns ein, das so zu machen. Gott ist ein Gott, der auf Augenhöhe kommt. Und so dürfen wir auch sein. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft oft so einen schlechten Ruf als Christen, weil wir viel zu oft mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, mach halt endlich Frieden. Und dann gibt es die lieben Freunde, die in der Fußgängerzone stehen mit Schildern, die machen einen großen Bogen rum, die irgendwelche Leute anschreien. Und inhaltlich haben sie ja vielleicht recht, aber es war nicht der Weg Jesu. Es ist nicht das, was Gott sich vorstellt für diese Zeit, in der wir leben, wie Menschen von der Versöhnungsbotschaft Christi hören sollen. Sondern es ist die Bitte, die Einladung, die eigentlich gehen Vorleistung. Lass dich versöhnen mit Gott. Werdet versöhnt mit Gott. Er hat alles für dich gemacht. Mein lieber Nachbar, der du so in Stress bist. Ich hab da was gefunden. Bin selber noch auf dem Weg. Aber hast du schon mal probiert, zu Jesus Christus zu beten? Du überforderte Mama, du gestresster Arbeitnehmer, du Teenie in der Findungsphase. Manchmal habe ich zum Glück ist es bei uns anders. In anderen Kirchen ist das viel, viel schlimmer. Da glaubt man immer, der Pastor hat alles geregelt. Der weiß alles, ich muss nur fragen. So wie früher der Dorffahrer, als es noch kein Wikipedia gab und ihr einfach schneller googelt, als ihr mich fragen könnt und ich eh keinen Plan habe. Aber wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und das, was ich nachher kann, ist nicht, nehmt nicht meine Predigt und sagt, oh, und der Arno, und das hat mein Leben verändert und das ist jetzt das, worauf ich bauen werde. Ich will nur Wegweiser sein. Der da. Der hat die Versöhnungsbotschaft. Da findet ihr Frieden. Nicht in der Organisationsform unserer Kirche. Nicht in der Qualität unserer Predigten. Im Kleingruppenangebot, das wir haben. Im Kinderangebot, das wir hier irgendwie wundersamerweise stemmen und am Laufen halten mit so vielen Kids. Die Hoffnung und der Friede ist im Kreuz von Jesus Christus. Er darf uns prägen und dann dürfen wir es weiter schenken. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Ich weiß nicht, wer sich jetzt auf die Füße getreten fühlt, weil du gerne Konflikt magst. Wir sollen das tun. So wird Friede Gottes auch praktisch. Es ist so einfach, Friede mit Gott, ja, das irgendwie ein bisschen zu erleben und ihm die Sorgen auszuschütten und vielleicht hier in so einem heiligen Moment des Lobpreises zu stehen oder zu Hause im stillen Kämmerle zu beten und irgendwie so das Gefühl zu haben, jetzt bin ich im Einklang mit Gott und der Welt. Aber ich bin so liebevoll, wenn keiner von euch da ist. Geduldig, ihr glaubt gar nicht, wie geduldig ich bin mit Menschen, solange sie nicht da sind. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Herausfordern wird es da, wo mein Chef halt heute noch der gleiche ist, wie er gestern auch war, als er mich aufgeregt hat. Aber ich den Friede Gottes erlebt habe und er mich anders prägt. Und wir wollen nicht in eine Utopie abschweifen, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Leute, manchmal ist es nicht möglich. Und dann müssen wir aus unserer christlichen Bubble halt auch mal den Kopf rausstrecken und sagen, okay, es ist nicht immer möglich. Es ist nicht immer möglich. Und manchmal liegt es nicht an mir. Manchmal will ich Frieden und bin bereit, große Strecken zu gehen, damit es Frieden gibt. Aber der andere will nicht. Oder der andere ist nicht mehr da. Der andere ist vielleicht sogar schon gestorben. Und es gibt keine Möglichkeit der Aussprache mehr. Manchmal können wir Frieden nicht leben. Und dann können wir es machen wie Kaiser Nero und den Frieden versuchen zu erzwingen. Ja, und Druck machen und manipulieren und was weiß ich was, ja. Oder wir gehen und wir bitten um Frieden. Wir versuchen, Frieden zu haben und Frieden zu leben, wenn es möglich ist. Unsere ganze mediale Welt lebt von Konflikt, weil keiner will die Friedensbotschaft lesen. Die steht irgendwo ganz unten, Seite 15. Ja, irgendwer hat wieder Frieden und da ist seit 50 Tagen Waffenruhe, was weiß ich. Das interessiert keinen. Dass die Deutschen ihr Handtuch auf Grönland geworfen haben, das steht ganz oben. Es lebt von Konflikt. Und das heißt nicht, dass wir Böses nicht konfrontieren müssen. Aber da, wo es an uns liegt, dürfen wir Frieden halten. Und Jesus ist noch eins radikaler, als ja, wir es gerade gelesen haben. Vielleicht kennst du es aus der berühmten Bergpredigt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Im Frieden zu leben mit der Familie, wo du mal unterstellst, dass sie dein Gutes wollen, so grundsätzlich, ist das eine. Aber da, wo wir merken, boah, da sind Leute vielleicht, die uns absichtlich piesacken, die vielleicht null bereit sind, sich zu verändern. Da Frieden zu leben, schwierig. Aber wir finden eine konkrete Anweisung, wie wir das praktisch machen können. Apostel Paulus, er bezieht sich auf Weisheitsliteratur im Alten Testament. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und ein bisschen moderner übersetzt, der letzte Satz. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Was machen wir denn da, wo der andere mich aufregt und meinen Frieden ja raubt und ich nicht schlafen kann und mir überlege, was ich morgen sage und wie ich was schreibe? Und ja, wir kennen das. Sammel Kohlen. In unserem Zeitalter ist es vielleicht nicht mehr Essen und Trinken anbieten. Was können wir machen? Wir können für unsere Feinde zuallererst beten. In dem Sprüchevers, den sich Paulus bezieht, da heißt es dann in Sprüche 25, 22, ich habe es nicht auf Folie, denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Wenn du kommst und anstatt Unfriede zu suchen, um weiter zu sehen und zurückzuschießen und nochmal einen draufzulegen und noch die Großmutter mit einzuspannen und den anderen Kollegen und ja, irgendwelche Intrigen zu spannen, sondern wenn du zu Gott gehst und ihm deinen Feind hinlegst, dann wird das dir vergelten. Wir hatten es vor 2 Wochen in der Kleingruppe lustigerweise über eine ähnliche Dynamik und eine Person hat berichtet, hey, wenn auf Arbeit mich die Leute aufregen, weißt du, was ich mache? Ich gehe ins Gebet, ich segne sie, ich wünsche ihnen das Beste vom Himmel und danach geht es mir besser. Danach habe ich wieder Frieden, ich kann ihnen wieder begegnen. Und ich glaube, das ist genau die Idee, die Gott uns mitgeben will. Hey, da, wo du zum Friedensbotschafter wirst und du merkst, schwierig, dann nimm es und bete. Meine Kleingruppe lacht da hinten. Die wissen genau, von wem ich rede. Aber ich fand das so praktisch. Es ist nicht abstrakt und keine Ahnung was, sondern dann geh hin und dann bet für deine Schwiegermutter, für deinen Chef, für dein Geschwisterchen, das dich piesackt, für den Nachbarn, der nicht aufhört, morgens laut Musik zu hören, wenn du noch beten willst. Sammel glühende Kohlen und wenn du es einfach geistlich machst. Was besser als in der Kirche zu sein und das üben zu dürfen? Ich glaube, es ist so gut, wenn wir in Kleingruppen unterwegs sind, wenn wir hier am Sonntag unterwegs sind, wenn wir miteinander Beziehungen leben, weil weißt du, du und ich, wir sind hoffentlich beide versöhnt worden vom Gleichen. Und wir haben beide das Ziel, mit Jesus unterwegs zu sein, Frieden zu halten mit jedermann. Und wir können immer zusammen ans Kreuz gehen und sagen, wir haben es versaut in unserer Beziehung. Da ist was vorgefallen. Ich musste mich vor 1,5 Wochen musste ich mich bei jemandem entschuldigen. Pampig angegangen, blöder Moment. Hey, wir sind Kirche. Wenn wir es nicht schaffen, miteinander in Frieden zu leben, wer dann? Und wir können es hier üben. Und ich lade dich ein, es zu üben. Hier darf man scheitern. Hier darf man lernen. Hier darf man neu anfangen. Hier kriegt man eine zweite Chance. Manchmal glauben wir, dass Kirche so das Schauhaus der Heiligen ist, oder? Ja, so ein Ausstellungsraum für die, die es geschafft haben. Jesu Idee war eine ganz andere. Dass wir ein Krankenhaus sind, wo Menschen, die es nicht hinkriegen, gemeinsam üben, sich von ihm versöhnen zu lassen, prägen zu lassen, zu lernen, Gottes Friede zusammen ja, wirken zu lassen in sich. Und das ist meine Einladung für heute. Und ich möchte zum Abschluss nochmal die Verse von vorhin lesen aus dem Korintherbrief. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist das Versprechen. Das ist das Angebot Gottes. Egal, ob du es das erste Mal angenommen hast oder heute zum 4 Millionensten Mal annimmst. Und er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Lass es durchfließen. Es soll nicht bei dir bleiben. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Du bist ein Botschafter. Du bist ein Botschafter der Gnade Gottes. Nicht, weil du es drauf hast, sondern weil du beschenkt bist. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich möchte zum Abschluss kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns versöhnt hast am Kreuz mit Gott und dass du eines Tages diesen umfassenden Frieden wiederherstellen wirst, wie am Anfang war, wo es kein Leid, keine Tränen gibt, wo du alles neu machst, neuer Himmel, neue Erde und unsere Seelen wahrhaft für immer auch Ruhe finden. Danke, dass du in dieser Zwischenzeit uns auf Augenhöhe begegnest und uns beschenken möchtest. Und ich bitte dich, dass wir das diese Woche wieder neu erleben dürfen. Dass da, wo wir zu dir kommen, mit Bitten, mit Flehen, mit Danksagung, dass du deinen Frieden schenkst, der über allen alles Verstehen hinausgeht. Und dass du uns gebrauchst, dass wir Frieden halten, Frieden schaffen, Frieden prägen in unseren Beziehungen. Da, wo wir unterwegs sind. Mit denen, die wir eigentlich gut leiden können und es trotzdem knirscht. Und ganz besonders mit denen, die uns böse wollen, wo es richtig schwierig ist. Danke, dass du da bist. Dass wir nichts leisten müssen, sondern dass du uns beschenken möchtest und dass es aus uns heraus eine Veränderung bewirken darf. Amen.